ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßt sie Dorothee Meyer-Karweg. Diesmal mit einer Spezialausgabe der Hörbuchzeit. Denn in der kommenden Stunde hören Sie Auszüge aus der ARD-Hörbuchnacht, der großen öffentlichen Veranstaltung vom 19. Oktober im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Und jetzt geht es los. Musikalisch werden wir begleitet vom Axel-Schlosser-Quartett mit dem Programm To Satch and Duke and More, und durch die Sendung führt Bastian Korff. Und der stellt zu Beginn diese Frage.
Wer hier im Saal, bitte akustisches Signal durch Klatschen, ist in einer Familien-WhatsApp-Gruppe? Bei wem werden in der Familien-WhatsApp-Gruppe öfter mal theatralisch Türen geknallt im Sinne von Onkel Horst hat die Gruppe verlassen? So wenige? Wir haken später nochmal nach. In jedem Fall, im nächsten Hörbuch geht es unter anderem auch um eine WhatsApp-Chat-Gruppe einer Familie, und ein Familienmitglied ist besonders leise. Tochter Carla, die ist von Leipzig nach Köln gezogen, hadert mit dem Leben, hadert mit ihrer Mutter, hat auch den Kontakt abgebrochen. Die Mutter Gerda hadert ebenso, auch mit dem Leben. Und die Geschwister von Carla möchten die zwei wieder zusammenführen und denken sich, ach, so ein Kurztrip, so ein Kurzurlaub mal nach Hamburg, gemeinsam schön ins Musical, mal einen schönen Ausflug machen, das kittet doch wieder. Die wollen dieser Beziehung wieder eine neue Chance geben. All das passiert in Alles immer wegen damals von Paula Irmschler, und die Hörfassung ist von Birte Schnöing gelesen worden, und ich heiße beide herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir müssen mal fragen, ich habe ja gerade gesagt, Carla und Gerda sind sich nicht so grün. Was ist denn bei den beiden passiert, dass die sich so entfremdet haben? Es ist so ein bisschen nebulös.
Es ist nebulös und es ist auch so ein bisschen, das kann ich schon mal spoilern, es wird jetzt im Buch auch nicht aufgelöst. Ich habe aber die Erfahrung gemacht in meinem Umfeld und auch in meiner eigenen Familie, dass es nicht immer dieses große Drama oder den großen Streit geben muss, sondern man vielleicht sich nicht so gut versteht oder vielleicht auch nicht so viel gemeinsam hat in Familien, und aber denkt, man muss. Und darum geht es so ein bisschen.
Da gibt es auch dieses schöne Zitat, Familie heißt Lügen bis tief in die Nacht. Ein schöner Spruch für die Küche. Warum ist Familie so ein spannendes Thema?
Ich glaube genau, weil es diesen, also es kommen Leute zusammen, die nicht unbedingt per se vielleicht Zeit miteinander verbringen wollen, aber es müssen, qua Geburt und qua, okay, man muss irgendwie zusammenleben. Und ich finde das irgendwie spannend, diesen Zwang so dahinter, und dann darüber hinaus, also wenn man schon erwachsen ist, wie begegnet man sich da, wenn man eigentlich auf Augenhöhe sein könnte, weil alle Beteiligten erwachsen sind. Und funktioniert das? Kann man sich auf Augenhöhe wahrnehmen und kann man sich vielleicht nochmal neu kennenlernen oder stehen dem Sachen im Wege? Und ja, das finde ich irgendwie spannend daran.
Es gibt ja einige Parallelen zu Ihrem Leben und dem Leben von Carla. Sie sind beide 1989 geboren. Wir dürfen kurz über das Alter sprechen. Carla in Leipzig, Sie in Dresden, und Sie sind beide nach Köln gegangen. Wie viel Ihres Lebens steckt noch im Buch?
Tatsächlich wirklich nicht so viel, ich schwöre. Man wird das immer gefragt. Ich verstehe das auch. Mich interessiert das bei Romanen von anderen Leuten auch, ne, wie viel irgendwie da echt ist. Es ist wirklich nicht so viel, aber so die Grundstrukturen stimmen. Also ich bin auch aus einer großen Familie und habe viele Geschwister und wohne auch in Köln, das stimmt. Ich wollte aber da eher so Köln, das ich sehr gelernt habe zu lieben, so ein bisschen Denkmal setzen. Also deswegen ist das ähnlich. Und ja, also ich sage immer, die lustigen Sachen und die nicht illegalen Sachen, die sind autobiografisch, und das ist komplett frei erfunden.
Das ist eine schöne Aussage. Frau Schnöing, wie ist das als Sprecherin, wenn man diese zwei Positionen hat? Man hat einmal die Welt der Mutter Gerda, einmal die Welt der Tochter Carla, die ja so völlig unterschiedlich sind. Wie bringt man das beim Lesen und im Studio ein?
Ja, spontan intuitiv, würde ich sagen. So ist meine Herangehensweise, wenn ich das lese. Was bringt die Sprache mit sich, der Ton? Ich versuche das irgendwie zu hören und dann in dem Sinne mit meiner Stimme zu übersetzen, ohne dass ich es irgendwie draufdrücken muss oder mich verstelle dabei. Also es bleibt dann natürlich trotzdem immer irgendwie auch bei mir. Ja.
Was die Wiedervereinigung, mögliche Wiedervereinigung von Mutter und Tochter angeht, ist das auch ein Wiedersehen, ein Wiedertreffen, ein Wiedervereinigen von Ost und West? Deutschland, die ja auch aufeinandertreffen.
Also ich habe das gar nicht bewusst beim Schreiben gemacht, aber es stimmt, es ist mir da irgendwie reingerutscht. Also dadurch, dass eben Carla in Köln wohnt und auch mit Leipzig nichts mehr zu tun haben will, mit der Stadt, ihre Familie und dementsprechend auch die Stadt, in der sie jetzt lebt. Also sie mag sie zwar nicht so richtig, aber sie überhöht es auch, ne? Weil es ist so ganz weit weg von ihrer Familie und dem, was sie kennt. Und dann kommen die beiden wieder zusammen, in Hamburg ausgerechnet. Und es zeigt sich in dem Gespräch zwischen den beiden, um das es dann geht, doch, dass es so über das Biografische und die, ja, zwischen den beiden, was zwischen den beiden so steht, auch Sachen gibt, die einfach mit den Generationen zu tun haben und dann natürlich auch mit Ost und West, weil Gerda im Osten sozialisiert ist, ihr halbes Leben, also eigentlich ihr ganzes Leben, aber in der DDR ihr halbes Leben, Entschuldigung, und Carla in einem Deutschland nach der Wende aufgewachsen ist und da natürlich einen anderen Blick auf manche Themen hat und die beiden sich da nicht verstehen. So, ja.
Es gibt schöne Reibereien, es gibt auch annähernde Stellen. Wir werden gleich die Fahrt nach Hamburg hören, die auch nicht ganz reibungslos verläuft. Aber eine wichtige Frage, das können wir auch sagen, ohne zu spoilern, nicht, dass jetzt wieder jemand ein Glas wirft. Das Ende ist ja eher offen gehalten. Wird es eine Fortsetzung geben? Ja. Hier möchten wir es zuerst gehört haben. In der ARD-Hörbuchnacht.
Vielleicht, aber es, ich wurde das noch nie gefragt, das ist ganz schön frech, weil ich gar nicht weiß, ob man über sowas jetzt schon sprechen darf. Vielleicht.
Sie haben es zuerst gehört, es gab ein eindeutiges Vielleicht. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt sehr auf den Ausschnitt, den wir hören, aus Alles immer wegen damals. Bitte Schnüing.
Bei Gerda ist es mit dem Packen so. Sie macht es auf den letzten Drücker und nimmt am Ende alles mit. Letzte Nacht hatte sie dann noch eine verrückte Idee. Eine typische Nachtidee. Sie hat Dinge von früher rausgesucht und in einen Umschlag gepackt, damit Carla sich in Köln an ihre Zeit hier erinnern könnte. In dem Umschlag stecken ein paar Fotos, gemaltes von früher und ein Brief aus der Schulzeit. Es ist dieser Brief, den alle in der 5. Klasse an sich selbst in der Zukunft schreiben sollten. Darin beschrieben sie, wo sie sich als Erwachsene sehen, was oder wie sie sein würden. Diesen Brief bekamen dann alle nach dem Realschulabschluss wieder ausgehändigt, um sich total zu schämen. Mit Rollkoffer wirkt man sofort wie ein Arschloch. Das passt ja vielleicht ganz gut. Dann fällt Carla auf, dass das Ding einen entscheidenden Vorteil hat. Sie hat das Treppenzählen vergessen. Oder ist es ein Nachteil? Sollte sie noch mal zurück? Wird jemandem etwas Schlimmes passieren, weil sie nicht darauf geachtet hat? Sie kann sich gerade noch beherrschen. Der Zug fährt glücklicherweise schon ein. Sie lässt sich in einen Sitz fallen, seufzt halblaut auf, weil sie erleichtert ist, dass der Zug nicht allzu voll ist, fühlt sich irgendwie reich, weil sie in einem ICE sitzt und glotzt dann einfach zwei Filme, die sie sich vorher runtergeladen hat. Across the Universe und Mean Girls. Beide Filme hat sie schon unzählige Male gesehen. Sie beruhigen sie. Sie weiß auch immer schon, an welchen Stellen sie lachen und heulen wird. Hier im ICE kann sie aber nicht. Eine Gruppe Saufmänner steigt noch kurz vor Abfahrt ein. Gerda hat auf einen Platz im Ruheabteil gehofft. Aber sie landet auf einem normalen Vierer. Aus dem Lesen wird wohl nichts. Na, auch okay. Es sind ja nur 3 Stunden. Sie will sich nicht die Reiselaune verderben lassen. Sie packt ihre Schnitte aus, weil sie schon Hunger hat. Dazu gibt es Tee aus der Thermoskanne. Wie einfach alles ist, wenn man nur für sich selbst essen und trinken mitnehmen muss. Sie beobachtet, wie ein paar Mütter durch den Zug torkeln, die einen halben Haushalt mit sich führen. In wenigen Sekunden sieht alles im Umkreis von 2 Metern wie ein Kinderzimmer plus Küchentisch aus. Es wird gemalt und geraschelt und gekrümelt und gequatscht. Es ist richtig Wuhling im Zug. Ihr gegenüber lässt sich ein älterer Mann mit riesiger Tageszeitung nieder. Es ist die Süddeutsche. Wuhling ist schön. Da kann sie ein bisschen lauschen und glotzen. Gerda versucht schon ihr Leben lang, eine Person zu sein, die das Beste aus Situationen macht, sich auf alles einstellt, was kommt. So würde sie sich gern sehen und gesehen werden. Sie hätte gern, dass die Leute sie als fröhlichen, entspannten, zugewandten Menschen in Erinnerung behalten, wenn sie manchmal ist. Dabei brodelt sie innerlich viel öfter, als ihr lieb ist. Auch jetzt, wo ein Kind immer wieder von hinten gegen ihren Sitz drischt. Sie versucht es zu ignorieren. Das Kind muss sich schließlich langweilen. Klar, das ist der Job eines Kindes. Aus der Langeweile entsteht dann die Neugier, die Bewegung, die Kreativität. Die Mutter hofft bestimmt auf Gerdas Verständnis, will keinen Ärger, will nicht vor allen Leuten mit ihrem Kind schimpfen müssen, will nicht als strenge Mutter dastehen, aber auch nicht als Untätige, die ihrem Kind alles durchgehen lässt. Gerda will mit diesem ihr allzu bekannten Mutterkampf jetzt aber nichts zu tun haben. Sie hat sich vorgestellt, wie sie lesend und ihren Tee trinkend im Zug sitzt. Sie hat sich dabei die Menschen um sie herum als passive, ruhige Pappfiguren vorgestellt. Seid doch bitte mal alle kurz ruhig, würde sie jetzt gern sagen, wie früher. Ich will erst mal ankommen. Es dauert nicht mal bis Berlin und Gerda hasst das Kind. Sie verflucht es von ganzem Herzen. Sie wünscht ihm eine schlechte Zukunft, schlechte Zähne, schlechte Geburtstagsgeschenke, schlechte Zeugnisse, einen schlechten Beruf, schlechte Freunde, schlechte Entscheidungen und ein eigenes schlechtes Kind. Sie meint es natürlich nicht so. Für den Fall, dass der Fluch schon durchgegangen ist, murmelt sie gedanklich ein "war nicht so gemeint" hinterher. Nach außen lächelt sie. Atmet schnell tief ein und aus, summt irgendeine Melodie, kneift sich ins Bein. Solange sie Sachen, die sie denkt, nicht ausspricht, ist es okay, hat sie vor vielen Jahren beschlossen. Denn über ihre Kinder hat sie schon Ähnliches und Schlimmeres gedacht und sich dafür oft geschämt. Drsch, drsch, macht es jetzt wieder von hinten. Der erste Blickfang am Hamburger Hauptbahnhof ist dieser sehr einladende Bäcker, wo es all diese verschiedenen Sorten von Franzbrötchen gibt. Carla kann sich von ihrem letzten Bargeld nur eins leisten, sich aber partout nicht für eine Sorte entscheiden. Da kommt Gerda schon und Carla kann sie gleich fragen, ob sie sich auch eins kaufen will. Das lockert bestimmt auf. Erstmal was in den Mund stecken, bevor man reden muss. Gerda winkt ab. Die Franzbrötchen sind ja alle zu süß. Eine der schlimmsten Eigenschaften an Müttern. Die Lüge, dass ihnen irgendwas zu süß sei. Alle wissen, dass das Bullshit ist. Sie sagen das nur, um besser zu sein als ihre Kinder. Dazu kommt die tief eingeimpfte Konkurrenz unter Frauen, besonders unter Müttern und Töchtern. Darum, wer sich bezüglich Essen mehr im Griff hat. Carla entscheidet sich und wählt das Franzbrötchen mit weißer Schokolade. Das Süßeste. Als sie wütend reinbeißt, weiß sie, dass es einfach nur supergeil und auf genau die richtige Weise süß ist. Nachdem sie es in Windeseile reingeschlungen hat und es ihr danach ein bisschen hochkommt, merkt sie, dass es wohl abermals passiert ist. Das Reinsteigern. Carla sieht anders aus. Ganz anders. Die Umrisse passen. Sie ist gleich groß, ihre Figur ist unverändert und ihre Klamotten sehen aus wie immer. Jeans und Pulli mit schwarzer Jacke drüber. Sie trägt das kurze braune Haar wie erwartet. Auch an ihrer Haltung ist alles wie gehabt. Leicht gebückt, schludrig. Gerda hat sie sofort erkannt, trotz der übervollen Bahnhofshalle. Aber ihr Gesicht ist anders. Gerda kann nicht sagen, was es ist. Ob Carla jünger oder älter aussieht. Ob es runder oder eckiger ist. Es ist einfach ein anderes Gesicht als das, an das sie sich erinnert. Sie guckt Carla etwas zu lange zu irritiert an, wobei die genervt wegguckt. Vielleicht denkt Carla, dass Gerda etwas Schlimmes denkt. Aber so ist es nicht. Oder vielleicht doch, wenn man bedenkt, dass Gerda das Gesicht ihrer Tochter vergessen hat?
Vielen Dank, Birte Schlüing. Und vielen Dank, Paula Irmschlag. Und alles immer wegen damals. Die Lesung finden Sie in der ARD-Audiothek. Und wenn Sie natürlich aufmerksam HR2 Kultur gehört haben, haben Sie natürlich auch die Folgen schon als Lesung am Vormittag und am Mittag gehört. Aber in der Audiothek gibt es alle Folgen nochmal zum Hören. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Jahr die Buchmesse besucht haben, aber falls Sie das getan haben, ist Ihnen bestimmt aufgefallen, dass an jeder Ecke steht, hier gibt es noch ein Hörbuch, hier gibt es noch ein Hörbuch, hier gibt es noch ein Hörbuch und hier auch noch. Und es ist ein bisschen schwierig mittlerweile den Überblick zu behalten, weil es so viele Produktionen gibt und man könnte so viel Lebenszeit investieren in so viele Hörbücher und manchmal hat man irgendwie eine CD sich besorgt und denkt sich, ja, die Lebenszeit hätte ich woanders besser irgendwie gebrauchen können. Deshalb gibt es als Wegweise ja zum einen die Hörbuchzeit in HR2 Kultur und wir haben aber auch die HR2 Hörbuch-Bestenliste. Die gibt es schon seit 1997, finde ich, wird aber wichtiger denn je, gerade in diesen Zeiten, wo irgendwie jeder mal schnell ein Buch aufnehmen kann, ein Hörbuch aufnehmen kann. Das ist eine Kooperation von HR2 Kultur und dem Börsenblatt des Deutschen Buchhandels. Da gibt es immer einmal im Monat eben die Hörbuch-Bestenliste, von einer Fachjury ausgewertet, gibt es für Erwachsenenliteratur und für Kinderliteratur. Und heute ist natürlich der absolute Höhepunkt, weil aus all diesen Listen hier in der ARD Hörbuchnacht das Hörbuch des Jahres prämiert wird. Und wenn wir einen Preis verleihen, dann gibt es natürlich einen ordentlichen Tusch. Die Frage ist aber, wer kriegt denn den Preis? Uwe Jonssons Jahrestage aus dem Leben von Gesine Krespal. Ein Jahr lang, von August 1967 bis 1968, erzählt da die Hauptfigur Gesine Krespal ihrer Tochter aus der Familiengeschichte. Die erstreckt sich von der Weimarer Republik in Mecklenburg, der Nazizeit bis in die ersten DDR-Jahre und erzählt natürlich auch von ihrem Leben 1967, 1968 in New York. Wenn Sie bei Wikipedia reinklicken, sage ich Ihnen nur, das Internet lügt. Bei Wikipedia steht, das Ganze geht 7 Stunden. Wenn Sie eine 0 bzw. eine 4 hinten dranhängen und bei 74 Stunden ankommen, dann haben Sie recht. Wikipedia irrt. Was bei Wikipedia richtig steht und was ich auch weiß und worüber ich mich sehr freue, wir haben die Sprecherin und den Sprecher heute Abend hier, Karen Mioska und Charlie Hübner. Guten Abend.
Guten Abend.
Wie sehr freuen Sie sich denn über diese Auszeichnung?
Gott. Riesig natürlich. Ich habe neulich, als ich es erfahren habe, habe ich bei Instagram das veröffentlicht und weil Sie es gerade erzählt haben, habe ich mal ausgerechnet, wie weit man fahren muss, um dieses ganze Hörbuch zu hören, nämlich fast 74 Stunden. Und zwar, wenn Sie von Göteborg nach Casablanca fahren und wieder zurück, dann haben Sie es geschafft. Aber ich finde, es lohnt sich und es war eine irre Arbeit und wir freuen uns riesig, dass dieser Autor, von dem wir ja finden, dass er zu Unrecht so wenig gelesen und gehört wird, dass der jetzt damit nochmal so viel Aufmerksamkeit bekommt.
Göteborg und Casablanca sind auch beide eine Reise wert. Ich verrate jetzt, was von hinter den Kulissen vom Radio machen. Jetzt wird's schmutzig. Immer, wenn man Charlie Hübner für ein Interview anfragt, ruft man bei der Agentur an und dann sagt die Agentur, der dreht. Jedes Mal.
Jetzt wissen Sie, was ich für einen Kummer hatte die ganze Zeit.
Ich spüre das.
Er hatte keine Zeit.
Aber es ist ja ein Lieber, das macht es ja wieder wett. Wie ist denn das, wenn man die ganze Zeit wirklich am Drehen ist, am Machen ist und noch Theater spielt? Es sind ja ganz viele Projekte, bei denen Sie dabei sind. Aber dann für eine ewig lange Zeit ins Tonstudio darf und diesen Text liest. Ist das Urlaub?
Also wenn es funzt, also es gibt dann diese Schwingung irgendwie, also bei Jonsson ist es am döllsten gewesen von den Hörbüchern, dann ist es tatsächlich Urlaub, weil er dich dann führt. Das klingt jetzt esoterischer als es ist. Das ist so ein, es gibt so eine Schwingung, das Gehirn versucht ja die Texte zu deuten, du gehst in den Sprachapparat, du wirst warm, irgendwann gegen 12.30 Uhr freut sich der Regisseur, dass langsam was entsteht, man hat um 9 angefangen und dann gibt es gegen 14 Uhr so einen Moment, wo du das Gefühl hast, also ich hatte das immer, Uwe Jonsson trägt dich so. Und immer wenn ich dann aus dem Urlaub mit meiner Familie zurückkam ins Studio, haben wir das ja über 1,5 Jahre gestreckt und es war ganz toll von Wolfgang Stockmann. Der ist übrigens hier. Wolfgang, steh doch mal auf. Komm, das ist so viel Arbeit. Wolfgang Stockmann das klingt dann immer so Hörbuchregisseur, ach ja, nee, in dem Fall ist das ja wirklich eine krasse Arbeit gewesen, weil Wolfgang hat die Fassung erstellt, also die Aufteilung dieser 1800 Seiten, wer von uns beiden was liest. Und Wolfgang hat natürlich uns auch wirklich gecoacht, weil du kannst das ja mit deinem Schauspieler-Ego irgendwie so durchreiten und dann machst du den Autor kaputt. Oder du hast eben Wolfgang Stockmann, der sagt, was machst du? Und dann fängt man wieder von vorne an.
Wenn sich das Projekt über anderthalb Jahre streckt und es passiert immer viel dazwischen, kriegt man den Anschluss ganz leicht wieder oder vergisst man auch irgendwie, wie man einige Stimmen angelegt hat, wie man einige Situationen angelegt hat? Kriegt man das immer wieder gleich?
Dafür gibt es den Regisseur tatsächlich. Also ich habe oft gebraucht, also vielleicht manchmal von 9 bis mittags, manchmal ging es auch schneller, um in bestimmte Stimmungen wieder reinzukommen oder auch genauer zu interpretieren, was er denn wohl meint. Weil zum Teil sind die Satzkonstruktionen, ich weiß nicht, wer von Ihnen dieses Buch gelesen hat, wenn nicht, dann tun Sie es bitte, aber es ist so komplex konstruiert, dass Sie Führung brauchen, dass Sie jemanden brauchen, der das vorher verstanden hat und dann sagt, nein, du musst es nochmal anders sehen und du musst es nochmal anders interpretieren. Das braucht Zeit und deswegen haben wir sehr lange gebraucht. Wir haben gar nicht so viel zusammengelesen, es gibt einige Passagen, die im Dialog angelegt sind. Und ansonsten haben wir beide getrennt voneinander gearbeitet und ich war schon 1,5 Jahre insgesamt. Das war eine lange Zeit. Nicht nur, weil du immer im Urlaub warst, sondern weil es wirklich viel, viel Stoff ist.
Sie haben ja beide auch gesagt, Uwe Jonsson wird viel zu selten gelesen. Uwe Jonsson spielt für Sie, Charlie Hübner, ja eine ganz besondere Rolle. Sie haben ihm ja auch ein ganzes Buch, auch ein ganzes Hörbuch gewidmet. Wenn du wüsstest, was ich weiß, Uwe Jonsson, der Autor meines Lebens, ist auch bei DAV erschienen. Was macht Uwe Jonsson so, wenn Sie es in eine Minute packen müssten? Wir haben keine 74 Stunden Zeit. Eine Minute. Warum sollte jeder mal was von Uwe Jonsson gelesen bzw. Jahrestage gehört haben?
Na, weil das ist Kiffen ohne Kiffen. Das waren jetzt 10 Sekunden. Also es ist einfach, du fängst an, wir hören ja gleich den Anfang. Allein der Anfang von Jahrestage ist ja, ich werde es gleich noch mal probieren. Aber es ist, du bist sofort in dem, wir reden hier gerade und jeder von Ihnen hat ja, während Sie zuhören, läuft ja hier oben so ein Mahlstrom an Gedanken. Bilder ploppen, auch Wort, Wörter, Casablanca. Also es passieren ja sofort Hirnaktivitäten, die sich bildnerisch oder wörtlich oder musikalisch gestalten. Und Jonsson hat diesen Riesenversuch unternommen. Es gibt auch noch ein paar andere Autoren, die das versucht haben, das einzufangen. In Sprache deutlich zu machen. Dadurch ist das Buch auch so dick. Und das begeistert mich. Während ich spreche, habe ich ja auch Bilder. Die möchte ich jetzt auch noch erzählen, dann wären es doch 10 Minuten. Also ich lasse es lieber.
Haben Sie einen Tipp? Wie gesagt, 74 Stunden, die Reise von Göteborg nach Casablanca, kann man antreten, wird selten im Alltag passieren. Wie nähere ich mich Jahrestagen besten? Lese ich es, höre ich es in Häppchen, wirklich Tag für Tag, habe ein ganzes Jahr damit zu tun oder gleich volle Breitseite und 74 Stunden freimachen im Leben und Onkel Horst sagen, ich habe keine Zeit für dich, koch selber.
Ich glaube, ich kenne nur einen einzigen Menschen, der das von Anfang bis Ende durchgelesen hat, also immer mal wieder abends und mit wenigen Pausen. Ansonsten haben mir viele berichtet und so ging es uns ja auch, also Charlie hat es, glaube ich, öfter gelesen als nur einmal, aber die immer wieder eingestiegen sind. Und bei dieser Konstruktion dieses Textes kann man da auch immer wieder einsteigen. Also Sie können 3 Monate wieder einsteigen und schaffen es trotzdem. Also es ist ein Buch, das man sehr lange begleiten kann.
Als Sie es eingelesen haben, wie haben Sie sich vorbereitet? Also es gibt ja Sprecher, Sprecherinnen, die lesen den Text vorher nochmal durch, machen sich Markierungen, machen sich Betonungszeichen rein. Oder sind Sie gekommen und haben gesagt, der Text ist so gut, der spricht sich von allein. Prima vista.
Nee, das geht irgendwie nicht bei Jonsson. Also du musst, also gerade der erste, also wenn wir das in Blöcken machten, der erste Tag ist der, du musst in diese, ich nenne das immer so ein 26-Stöcker, in den musst du irgendwie reinkommen, also wie die Gedanken wandern oder der Gestus, der Apparat hier, Stimme, Lippen und so, das muss sich ja alles miteinander verknüpfen. Der erste Tag ist immer das Schlimmste gewesen und dann übernimmt der Autor ja auch so. Aber es ist schon gut, wenigstens einmal drüber informativ, dass du weißt, das ist jetzt eine Storytelling-Stelle, also wo einfach eine Geschichte erzählt wird. Da ist ein Auto von Göteborg nach Casablanca gefahren und jetzt kommt eine Stelle, das ist ein anderer Gestus, weil da redet er über den Geruch des Benzins im Tanks, während das Benzin auf der Straße ausläuft. Und du, die Erzählstimme ist das Benzin. Das ist dann was anderes. So, also dieser Spaß, das ist ja auch der Spielspaß. Das würde man ja auch nicht denken von vornherein, dass du als Schauspieler bei dem Autor, also mir ging es so, so viel krass Spielfreude erlebe. Ich sitze am Mikro und ich gehe da wirklich mit dem Körper durch und ich werde gerüttelt. Und es gibt andere tolle Autoren und Autoren, da sind die Texte, die führen dich so und du musst gucken, dass du in diese Musik reinkommst. Aber er trägt, also er zwingt dich richtig zum Spielen und das ist halt doll.
Ich habe, als ich gelesen habe, Karin Mioska macht Jahrestage, da ich so, okay, macht den nachrichtlichen Teil, das wird so, wie wir sie kennen, aber da kommt noch, wenn Sie es hören, wirklich so viel mehr dazu. Ist das jetzt was, wo Sie sagen, okay, das ist meine, wenn wir beim Kiffen bleiben, meine Einstiegsdroge, jetzt kommen noch mehr Hörbücher, gibt mir mehr. Sollen wir den Verlagen sagen, hallo, hier ist jemand, steht bereit?
Einstiegsdroge ist gut, ja. Mir hat das große Freude gemacht und wir haben ja von, aus diesem ganzen Hörbuch-Konglomerat haben wir eine Bühnenfassung gemacht. Und das war für mich eine größere Herausforderung, als es zu lesen. Und ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Das war, ich habe das ja nicht gelernt, ne? Also wir spielen auch nicht in der Form, aber wir hauchen diesen Figuren neues Leben ein. Und Charlie ist ein reizender Mensch, aber er ist eben auch ein Tier von einem Schauspieler. Und wenn er reinkommt, ist er so BÄM. Er ist immer, die Menschen hören uns jetzt zu, man hört das auch schon an seiner Stimme, dass er den Raum ausfüllt. Und ich bin sehr dankbar, dass Wolfgang Stockmann und Charlie mir erlaubt haben, einen kleinen Platz in diesem Raum zu bekommen, weil ich da ganz viel gelernt habe. Wirklich, das ist im Ernst, das kann ich jetzt auch mal sagen, dass ich das, dass das wirklich ganz, eine ganz wundervolle Arbeit ist und natürlich was Neues, weil ich das Spielen nicht gelernt habe, aber das Reinfühlen in Figuren und in Stimmung, das war ganz großartig, wie Wolfgang das geführt hat.
Und ich freue mich jetzt sehr, Sie zu erleben und zu gucken, wie Sie sich Ihren Raum erkämpfen oder zugeteilt bekommen. Wir werden es sehen. Karin Mioska und Charlie Hübner mit einem Ausschnitt aus Jahrestage.
Uwe Jonsson, Jahrestage. Lange Wellen treiben schräg gegen den Strand, wölben Buckel mit Muskelsträngen, heben zitternde Kämme, die im grünsten Stand kippen. Der straffe Überschlag, schon weißlich gestriemt, umwickelt einen runden Hohlraum Luft, der von der klaren Masse zerdrückt wird, als sei da ein Geheimnis gemacht und zerstört worden. Die zerplatzende Woge stößt Kinder von den Füßen, wirbelt sie rundum, zerrt sie flach über den graupeligen Grund. Jenseits der Brandung ziehen die Wellen die Schwimmende an ausgestreckten Händen über ihren Rücken. Der Wind ist flatterig, bei solchem drucklosen Wind ist die Ostsee in ein Plätschern ausgelaufen. Das Wort für die kurzen Wollen der Ostsee ist kabbelig gewesen. Das Dorf liegt auf einer schmalen Nehrung vor der Küste New Jerseys, 2 Eisenbahnstunden südlich von New York. Die Gemeinde hat den breiten Sandstrand abgezäunt und verkauft Fremden den Zutritt für $40 je Saison. An den Eingängen lümmeln uniformierte Rentner und suchen die Kleidung der Badegäste nach den Erlaubnisplaketten ab. Offen ist der Atlantik für die Bewohner der Strandvillen, die behäbig unter vielflächigen Schrägdächern sitzen, mit Veranden, doppelstöckigen Galerien, bunten Markisen, auf dem Felsdamm oberhalb der Hurrikangrenze.
21. August 1967, Montag. Aufklarendes Wetter in Nordvietnam erlaubte der Luftwaffe Angriffe nördlich von Hanoi. Die Marine bombardierte die Küste mit Flugzeugen und feuerte 8-Zoll-Granaten in die entmilitarisierte Zone. Im Süden wurden 4 Hubschrauber abgeschossen. Die Unruhen in New Haven gingen gestern weiter. Mit Bränden, eingeschlagenen Schaufenstern, Plünderung. Weitere 112 Personen sind festgenommen worden.
Crespa Gesine, in Amerika Gisane. Tochter von Heinrich Crespal und Lisbeth Papenbrook, geboren am 3. März 1933 in Jericho, Mecklenburg. Taufe am 19. März. Mutter von Marie Crespal. Seit 1938 halbweise, Schule in Jericho und Gnez. Abitur 1952. Studium der Anglistik in Halle. In Frankfurt Ausbildung als Diplomdolmetscherin, Übersetzerin beim Amt für Manöverschäden der NATO in Mönchengladbach. Lässt sich im Bankwesen ausbilden, als sie ein Kind erwartet. Geht am 28. April 1961 mit Tochter Marie für ihre Bank in die USA zu weiterer Ausbildung.
Wohnung, Apartment 204, 243 Riverside Drive, New York. Telefonnummer 212-749-2857.
Sie ist jetzt 34 Jahre. Ihr Kind ist fast 10 Jahre alt. Sie lebt seit 6 Jahren in New York. In dieser Bank arbeitet sie seit 1964. Ich stelle mir vor, unter ihren Augen die winzigen Kerben waren heller als die gebräunte Gesichtshaut. Ihre fast schwarzen Haare, rundum kurz geschnitten, sind bleicher geworden. Sie sah verschlafen aus, sie hat seit langem mit niemandem groß gesprochen. Sie nahm die Sonnenbrille erst ab, hinter dem aufblitzenden Türflügel.
Sie trägt die Sonnenbrille nie in die Haare geschoben. Sie kam hier an mit einem Auto, einem schwedischen Tourenwagen, der 2 Jahre lang am Schneesalz verrottete, am Fuß der 96. Straße, gegenüber den 3 Garagen. Zur Arbeit ist die immer mit der U-Bahn gefahren.
Ich stelle mir vor, sie kommt am Abend bei schon abgedecktem Himmel aus der U-Bahn-Station 96. Straße auf den Broadway und sieht im Brückenausschnitt unter dem Riverside Drive eine grüne Lichtung. Hinter dem fransigen Parklaub den ebenen Fluss, dessen verdecktes Ufer ihn auslaufen lässt in einen Binnensee, in einem Augustwald, in trockener, verbrannter Stille.
Sie wohnt am Riverside Drive in 3 Zimmern unterhalb der Baumspitzen. Die Dämmerung schärft die Lichter. Das Motorengeräusch läuft ineinander in der Entfernung und schlägt in ebenmäßigen Wellen ins Fenster, Meeresbrandung vergleichbar.
Von Jericho zum Strand war es eine Stunde zu gehen, am Bruch entlang und dann zwischen den Feldern. Im August 1931 saß Crespal in einem schattigen Garten an der Travemündung mit dem Rücken zur Ostsee und las in einer englischen Zeitung, die 5 Tage alt war. Er war damals in seinen 40ern, mit schweren Knochen und einem festen Bauch über dem Gürtel, breit in den Schultern. In seinem graugrünen Manchester-Anzug mit Knickerbockers sah er ländlicher aus als die Badegäste um ihn. Er betrug sich vorsichtig und seine Hände waren klobig, aber der Kellner sah es, wenn er die Hand hob und setzte ihm das Bier bald neben die Hand, nicht ohne Redensarten. Darauf antwortete Crespal mit leisem, vergesslichem Knurren. Er war vor 5 Tagen aus England abgefahren. Er hatte in Mecklenburg seine Schwester verheiratet an einen Vorarbeiter beim Wasserstraßenamt, Martin Niebuhr. Er hatte auf der Reise noch einmal gesehen, wo er ein Kind gewesen war, wo er das Handwerk gelernt hatte, wo er zum Krieg eingezogen wurde, wo die Kapp-Putschisten ihn in einen Kartoffelkeller gesperrt hatten, wo jetzt die Nazis sich mit den Kommunisten schlugen. Er hatte nicht vor, noch einmal zu kommen. Die Luft war trocken und ging schnell. Die warmen Schatten flackerten. Der Seewind schlug Fetzen von Kurkonzert in den Garten. Es war Friede. Das Bild ist chamois getönt, vergilbend.
26. Juni 1968, Mittwoch. Heute hat Mrs. Crespal über Mrs. Carpenter gelacht. Mrs. Carpenter, nennen Sie mich Ginny, ist eine junge Person, 31 Jahre, 5 Fuß 4 Zoll, Blusengröße 34, Schuhe 7 1/4.
Alles im Amerikanischen geschätzt.
Zu sehen, ein wohlgewachsenes Mädchen mit breiten Schultern, birnengroßen Brüsten und schmalen Hüften. Ich will dir mal was sagen, du Schriftsteller.
Gelacht haben sie, Mrs. Crespal. Du, Gesine, hast du.
Es mag ja stimmen, aber nicht nur dies eine Mal.
Das mag auch stimmen, Mrs. Crespal.
Ein Jahr habe ich dir gegeben, so unser Vertrag. Nun beschreibe das Jahr.
Und was vor dem Jahr war?
Keine Ausflüchte.
Wie es kam zu dem Jahr?
In diesem verabredeten Jahr, seit dem 20. August 1967, war ich mit Ginny Carpenter zusammen. Auf Jones Beach 2-mal, in der Philharmonie 3-mal, haben wir uns zum Essen in der Stadt getroffen. Sie gehört zu meinem täglichen Leben.
Nicht auf dem Broadway. Sie lässt sich ihr Fleisch von Schusteck schicken. Nicht in der U-Bahn, in der ist sie noch nie gefahren.
Ach was, es ist wie mit der Sache vom vorigen Donnerstag. Wenn du einmal was zeigen willst vom Einkaufen, muss da gleich ein betrunkener Schwarzer über mich in den Laden fallen und Sexualfantasien austoben. 2-mal in der Woche sehe ich Ginny Carpenter. Du führst sie vor ein einziges Mal in 10 Monaten, in einem auffälligen Moment.
In einem wichtigen.
Jedes Mal lache ich, wenn ich sie sehe. Marie muss bloß von ihr erzählen. Es ist kein unfreundliches Gelächter. Es ist meist ganz ohne Spott. Fast jedes Mal ist Spaß dabei, dass es solche gibt. Freude geradezu.
Dass Amerika auch so sein kann.
Ja, dann schreib es auf.
Ach, soll es doch ein Tagebuch werden?
Nein, nie. Ich halte mich an den Vertrag, nur schreib sie öfter hin.
Dann könnte verloren gehen, was heute wichtig war an dem Lachen.
Jetzt fängst du wieder an mit Quantität und Qualität. Summier doch das eine, wenn du das andere willst.
Ja, mit Akkumulation komme ich bei Mrs. Carpenter bloß zu Mrs. Carpenter. Ich wollte zeigen, dass du deine Abreise vorbereitest. Was du zurücklässt, es soll nicht alles unentbehrlich sein. Etwa Mrs. Carpenter. Du möchtest dir den Abschied leichter machen, wenigstens den von dieser Erscheinung New York.
Abschied? Für 3 Wochen in Prag?
Ja, solche geschäftlichen Aufenthalte können sich verzögern, Mrs. Crespal.
Ich fürchte mich vor dem Verlust New Yorks. Ich mag's mir bloß nicht sagen.
Sag mal, Mrs. Crespal.
Meine Psychologie mache ich mir selber, Genosse Schriftsteller. Du musst sie schon nehmen, wie du sie kriegst.
So hast du noch nie gelacht über Ginny Carpenter.
Einverstanden. Das kannst du schreiben. So noch nie.
So hatte Mrs. Crespal noch nie über Mrs. Carpenter gelacht. So?
Nee.
Danke.
Karin Miauska und Charlie Hübner. Und wir bitten jetzt, haben wir ganz oft über ihn gesprochen, auch Wolfgang Stockmann bitte zu uns auf die Bühne. Jetzt haben Sie kein Mikrofon, ich komme ganz nah an Sie ran. Wie leicht oder schwer war es denn, die beiden in Zaum zu halten?
Da war gar nicht so viel in Zaum zu halten, weil beide mit ganz großem Enthusiasmus in diese Arbeit gegangen sind. Und wir ja dank der Unterstützung, dass dieses Werk überhaupt möglich wurde, dank der Ulrich-Fries-Stiftung, uns da so viel Zeit nehmen konnten, wie wir wollten, weil dieses Werk war im Vorhinein finanziert. Und das ist etwas sehr Außergewöhnliches. Und dafür ist auch ein großer Dank auszusprechen. Aber diese Arbeit war ein Marathonlauf und ein Marathonlauf voller Fantasie und voller ganz vieler Auseinandersetzungen, inhaltlicher Auseinandersetzungen, die wir alle Uwe Johnson zu verdanken haben.
Und diese Produktion wird zu Recht ausgezeichnet. Hörbuch des Jahres der HR2 Hörbuchbestenliste. Hier haben wir schon mal Urkunden und Blumen. Bitte schön. Vielen Dank. Und ich darf auch noch mal Birte Schnöing auf die Bühne bitten und Angelika Schark von der Hörcompany. Ihr gebt nämlich auch noch Urkunden für das Kinder- und Jugendhörbuch des Jahres der HR2 Hörbuchbestenliste. Das geht an Kimberly Brubaker Bradleys Gras unter meinen Füßen, gelesen von Birte Schnöing. Wenn Sie jetzt sagen, jetzt ist so viel über Jahrestage gesprochen worden und dann kommt plötzlich das Kinderhörbuch und die kriegen eine Urkunde und das war's. Nein, 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 nein. Im Februar wird es nochmal ganz groß gefeiert beim Hörfest von HR2 Kultur in Wiesbaden. Da finden Sie auch das ganze Programm ab Dezember auf hr2.de. Das ist eine Seite, das lohnt sich immer reinzuklicken. Vielen Dank.
Das waren Auszüge aus der ARD Hörbuchnacht 2024, einer öffentlichen Veranstaltung vom 19. Oktober, moderiert von Bastian Korff. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschiedet sich Dorothee Meyer-Karweg.